Katechismus.
Liebe Hörerfamilie von Radio Maria, am Mikrofon aus dem Wiener Sendestudio begrüßt Sie Erwin Machert. Sie haben eingeschaltet zu der Sendung Glaube und Wissenschaft, ein harmonisches Paar mit Pater Sebastian Hacker. Bei uns im Sendestudio begrüße ich unseren Referenten. Herzlich willkommen.
Grüß Gott. Ich danke für die Einladung und freue mich und begrüße auch die Hörer von Radio Maria. Ich bin gern bereit, über das Thema Glauben und Wissenschaft mit Ihnen zu sprechen. Ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, dann anzurufen und Frage zu stellen.
Genau. Ich darf Sie nun herzlich begrüßen, Sie vielleicht kurz einmal vorzustellen und mit Ihren Ausführungen zu beginnen.
Ja, ich bin Benediktinermönch, und zwar im Schottenstift. Habe in meiner Ausbildung eben verschiedene Richtungen abgeschlossen. Einerseits habe ich studiert an der Technischen Universität, Technische Chemie, und ist abgeschlossen und dann inskribiert an der Universität Salzburg Theologie und Slawistik. Ich habe auch Russisch gelernt und unterrichte jetzt am Schottengymnasium Russisch und Religion, bin auch Klassenvorstand. Und habe vor kurzem teilgenommen am Jugendtreffen in Kremsmünster, was sehr beeindruckend war, mit den 450 Jugendlichen. Und daraufhin bin ich von Radio Maria eingeladen worden, hier zu sprechen. Das Thema Glaube und Wissenschaft ist ein sehr aktuelles Thema, das, glaube ich, jeden beschäftigt irgendwann einmal im Leben. Und diese Frage sollte sich jeder mündige Christ einmal stellen: Wie gehe ich im modernen Leben mit meinem Glauben um und auch mit den Erkenntnissen und Errungenschaften der Wissenschaft? Passt das zusammen? Gibt es da Widersprüche? Ergänzt sich das? Ich bin auch Pfarrer in zwei Pfarren im Weinviertel, im südlichen Weinviertel im Bezirk Neuburg, und zwar Kleinengersdorf, da gehört auch Hagenbrunn dazu und Flandorf, und Enzersfeld mit Königsbrunn. Und mir ist das schon öfter passiert, dass in den Treffen mit den Schülern der Volksschule, wenn ich zur Beichte gehe, sie mir ganz weltliche Fragen sozusagen stellen: Wie ist das jetzt, Pater Sebastian, mit der Schöpfung und mit dem Urknall? Ich habe auch dieses Thema so genannt beim Jugendtreffen in Kremsmünster, wo in den Workshops immer so 15, 20 Jugendliche teilgenommen haben und die ja oft allein stehen mit ihrem Glauben in ihren Klassen und manchmal auch von Lehrern unterschiedliche Reaktionen erleiden müssen, sagen wir so, wenn sie vielleicht in einer jugendlichen, naiven Art ganz konkret die Schöpfungslehre vertreten und dann andere mit Argumenten kommen, wo sie dann erstaunt sind und keine Antwort wissen, wie sollen sie damit umgehen, ihr eigener Glaube in Frage gestellt wird. Ich habe auch diese Erlebnisse gehabt, gerade nach dem Chemiestudium, wenn man dann Theologie studiert. Wie kann man das zusammenbringen? Wie kann man das in eins bringen? Und da hat mir das Theologiestudium sehr geholfen, weil es mir eine nähere Kenntnis der Bibel vermittelt hat. Die Bibel ist ja unser Kanon, unser Maßstab in allen ihren Facetten, in ihrer Sprache. Sprache, die schon 2000, 3000 Jahre alt ist, und ihren Bildern, die sie aus der orientalischen Kultur zu uns transportiert, die ja so schön sind wie die orientalische Kultur und die man verstehen muss, dass man den tieferen Sinn erfasst. In der katholischen Kirche hat es nie einen Konflikt gegeben zwischen Naturwissenschaft und Glaube. Ganz im Gegenteil, gerade das Mönchtum hat die Naturwissenschaft immer fortgetrieben, hat untersucht, hat dokumentiert in den Bibliotheken. Ihm ist es auch zu verdanken, dass wir so ein reiches Wissen haben aus der Antike, dass das alles überliefert worden ist. Und Papst Benedikt hat es mal sehr schön bei einem Predigt oder Vortrag in Paris gesagt, das Mönchtum hat als ersten Grund die Gottsuche. Und wenn man Gott sucht, dann möchte man die Schriften studieren. Das heißt, man lernt verschiedene Sprachen, man schreibt Grammatiken, das ist der Anfang der Sprachwissenschaft. Dann beschäftigen sie sich mit der Klostermedizin, das ist der Anfang der medizinischen Wissenschaft. Die erste Hochschule, medizinische Hochschule war in Salerno, das ist eine Filiale, könnte man sagen, Priorat von Monte Cassino in der Nähe von Neapel gewesen im 9. Jahrhundert. Und dann schließlich, wenn sie gesehen haben, ja, es gibt Gott, dann möchten sie ihn auch loben und schreiben dann Musik, also Beginn der Musikwissenschaft. So liegt das Mönchtum auch an den Wurzeln der modernen Wissenschaft, Universitäten. Ein Schüler von mir hat eine vorwissenschaftliche Arbeit zum Thema Klostermedizin geschrieben vor 2-3 Jahren. Wirklich ausgezeichnet, und hat in modernen Klostermedizinbüchern nachgelesen. Und da wird dann so salopp, könnte man sagen, der Satz hingeschrieben, ja, die Kirche war immer gegen Medizin, weil sie sagt, Krankheiten sind Strafe Gottes. Und wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit den Kirchenvätern, ja, die ja sehr nahe zur Überlieferung der Apostel sind, deshalb sind sie für uns so wichtig, so 4., 5. Jahrhundert, also 1. Jahrtausend, gerade in Kappadokien, in Kleinasien, dann sieht man, dass das sehr weltoffene, weltgewandte Menschen waren, die in einer pluralistischen Kultur gelebt haben, nicht hinter Mauern, dicken Mauern gesessen sind, sondern in Diskussion waren mit den Philosophen. Wenn man allein Athanasius liest, der die Philosophen seiner Zeit alle gekannt hat, die Argumente der Philosophen, oder auch der heilige Ambrosius. Sie bringen immer wieder naturwissenschaftliche Argumente in ihren Erörterungen. Und da haben wir dann wirklich eine Dissertation gefunden über den heiligen Basilius, der ganz im Gegenteil dazu ermutigt, die Medizin zu verwenden, um das Leben der Menschen zu verbessern und das Leiden zu mindern. Aber was er ablehnt, sind die heidnischen Kulte, die oft mit Kurorten in der Antike verbunden waren. Also mal ist sehr bekannt, Barnaeus, jenseits des Jordan, Caesarea Philippi, wo Jesus seine Jünger fragt, für wen halten mich die Menschen? Und Petrus bekennt, du bist der Sohn Gottes, der Messias. Und dort war auch so ein Kurort. Und dieser Kurort war verbunden mit einem Panheiligtum. Also die Leute sind hingegangen, nicht nur zu baden in den wunderbaren Jordanquellen, sondern auch um den Göttern zu opfern und dadurch eine Heilung zu erbieten. Und das lehnen klarerweise die Kirchenväter ab, aber sicher nicht die medizinische Wissenschaft. Und so ist in dieser Frage immer ein Rückfragen nötig. Es wird oft so oberflächlich argumentiert, aber ein bisschen tiefer Sinn hineindringt, dann kann man sehr Tiefes erkennen. Und da möchte ich gleich auf das Buch Genesis eingehen. Also das ist sozusagen unsere Magna Carta. Und gerade das Buch Genesis wird von vielen missverstanden, nämlich oberflächlich gelesen. Es gibt da zwei Richtungen. Die einen nehmen das oberflächlich Buchstabe für Buchstabe. Ja, also wenn der 6 mal 24 Stunden die Schöpfung dauert, dann sind das 6 mal 24 Stunden mal 60 Minuten mal 60 Sekunden und so weiter. Nicht mehr oder weniger. Und andere sehen darin so einen eklatanten Widerspruch zur Naturwissenschaft, dass sie es überhaupt gleich weglegen. Wenn man aber liest, kann ich empfehlen, einfach die ersten zwei Kapitel des Buches Genesis, dann sieht man, frappierenderweise, sie widersprechen einander. Also haben vielleicht die recht, die sagen, die Bibel ist kein Maßstab für moderne Menschen. Nämlich im ersten Buch Genesis wird der Ablauf der 6 Tage Schöpfung geschildert, mit dem 7. Tag, dem Ruhetag. Ganz logisch, Zuerst werden die Wasser getrennt, dann entsteht das Gewölbe, Licht und Tag, und dann das erste sind die Pflanzen, dann die Tiere, dann die Menschen. Und im zweiten Kapitel ist es ganz umgekehrt. Da ist zuerst der Mensch, der wird geschaffen aus der Erde, wird im Atem eingehaucht, dann wird er in einen Garten gesetzt, den Garten Eden, dann fühlt er sich dort etwas alleine und ohne Ansprechpartner sozusagen, dann schafft ihm Gott die Tiere, er benennt die Tiere einzeln, dann sagt er, na eigentlich bin ich immer nicht zufrieden, ich habe niemanden gefunden, der mir gleich wäre, mit dem ich wirklich auf einer Ebene reden könnte. Und dann schafft er den zweiten Menschen. Also was stimmt jetzt, der erste oder zweite Schöpfungsbericht? Und dann sieht man, dass es hier um ganz andere Aussagen geht. Ja? In der Heiligen Schrift geht es nicht um das Wie, sondern das Warum. Natürlich haben sie Bilder verwendet, die einfach modern waren. Und man nimmt an, dass das erste Buch Genesis, der spätere Bericht ist, also uns näher und schon diese schöne Abfolge da ist von Pflanzen, Tieren, Menschen. Und der andere vielleicht aus der babylonischen Zeit stammt, also das Wasser und die fruchtbare Erde und dieser Hauch, der da in diesem Delta der zwei Flüsse vielleicht eingehaucht worden ist, dieser Garten Eden. Man kann sehr viele Rückschlüsse ziehen. Und etwas, was mich sehr fasziniert hat, gerade im ersten Buch Genesis, dass da auch eine humoristische Note drinnen ist. Und zwar heißt es, dass Gott ans Gewölbe die Sterne setzte. Dann sprach Gott im 14. Vers des ersten Kapitels: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hin leuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Größere, das über den Tag herrscht, das Kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe. Also man hat in der Höhe der Zeit, da hat man sich vorgestellt, es gibt ein Himmelsgewölbe, also so eine Kugel, die um die Erde herum ist, und da sind montiert diese Lichter. Wir nehmen heute an aus der Forschung, aus der Bibelforschung, aus der exegetischen Forschung, dass dieses erste Kapitel in Babylon geschrieben worden ist, also im 6. Jahrhundert, als die Israeliten dort in der Verbannung waren. Ja, sie wurden von Nebukadnezar nach Babylon verschleppt, mussten dort arbeiten, waren dort nicht freiwillig im Exil. Und dann treffen sie auf die heidnische Religion. Die Babylonier waren sternenkundig, haben sich sehr viel mit Astronomie, auch Astrologie beschäftigt, also mit dem angeblichen Einfluss der Sterne auf die Menschen. Und für sie waren die Sterne göttliche Wesen, wenn nicht so Götter, nicht sogar Götter. Und dann schreibt dieser biblische Autor, dass Gott die Sterne an den Himmel setzte, so wie wenn man eine Glühlampe in die Decke hineinschraubt. Das ist doch eine ganz klare Aussage, dass es nur einen Gott gibt. Also es geht hier nicht um ein Wie der Entstehung der Welt, sondern um ein Warum und Woher. Das sind die wichtigen Fragen. Und diese Fragen kann uns die Naturwissenschaft nicht beantworten. Vor kurzem hat im österreichischen Parlament ein Gebetsfrühstück stattgefunden, wo zudem Professor Anton Zeilinger eingeladen worden ist. Er ist ein bekannter österreichischer Physiker, der voriges Jahr den Nobelpreis erhalten hat. Und er hat auch ein klares Bekenntnis dazu gegeben: Ich kann als Naturwissenschaftler die Existenz Gottes nicht ausschließen. Ich habe kein Instrumentarium dafür. Was ist denn das Instrumentarium von uns Naturwissenschaftlern? Ja, wir haben Eprouvetten, wir haben Teleskope, wir haben Mikroskope. Aber das ist schon alles. Mich hat das beeindruckt beim Chemiestudium, Professor für organische Chemie. Wir schreiben da komplizierte Formeln in die Tafel, weiß ich, wie man Alkohol synthetisiert oder Ester synthetisiert und so weiter, diese Abfolgen. Alle Moleküle werden aufgeschrieben, alle Atome. Wie man sich es halt so vorstellt und sagt: Liebe Kollegen, seien Sie sich dessen bewusst, das sind Modelle. Wir wissen eigentlich nicht, was in der Materie vor sich geht. Und wenn Sie auf den Tisch klopfen, ja, dann wirkt der harte Tisch. Aber der Tisch besteht zum Großteil aus leerem Raum. Das war auch etwas Verbierendes, was ich gelernt habe während des Chemiestudiums. Ein Großteil aus leerem Raum, weil eben die Atomkerne so eine starke Abstoßungskraft haben, dass sie hart wirken, ja, dass ein Widerstand gegen meine Faust gegen meine Finger bilden, die auf den Tisch klopfen. Der Schein trügt oft. Ja, wir meinen, wir haben so einfache Antworten, aber das ist oft viel komplizierter und dadurch auch reicher und schöner. Und aus dieser Komplexität und der Schönheit der Welt kann man wieder auf Gott schließen. Bevor Papst Benedikt nach Deutschland gereist ist, hat er eine sehr schöne Katechese gehalten. Die ist gefilmt worden und ausgestrahlt worden. Und er hat Argumente gebracht, gerade uns skeptischen, religionsskeptischen, deutschsprachigen, eine Katechese gehalten mit Argumenten für die Existenz Gottes. Und eines davon war der logische Aufbau der Welt, dass wir mit unserem Geist überhaupt die Welt verstehen können, dass wir Gesetze hier finden, dass wir annehmen können, dass diese Gesetze gestern gegolten haben und morgen wieder gelten und vor 3 Millionen Jahren gelten. Das sind Annahmen, die Physik einfach setzt. Und aus diesen Annahmen heraus können wir überhaupt handeln. Das Buch Genesis hat einen wichtigen Schritt gemacht in der Erforschung der Natur, nämlich sie hat die Natur entmythologisiert. Was bedeutet das? Sie hat der Natur die Göttlichkeit genommen, nämlich mit der Behauptung, dass die Natur geschaffen ist, Schöpfung ist, dass die Natur nicht ewig ist, sondern mal einen Anfang gehabt hat und dass Gott dahinter steht, dass die Natur nicht Gott ist. Stellen Sie sich vor, wenn ich als Chemiker im Labor stehe und ich muss einmal überprüfen, ob vielleicht hinter meinem Kolben ein kleiner Kobold sitzt und dort hinaufbläst in den Kolben, dass ja die Hitze nicht entsteht und dass mein Experiment misslingt. Oder stellen Sie sich vor, ich möchte einen Baum fällen und die Nachbarin sagt, nein, da wohnt so ein guter Geist drin, das geht nicht. Aber der Baum, der bricht schon was zusammen, ist innen schon leer und die Nachbarin ist ganz emotionalisiert, nein, da wohnt ein Geist drinnen. Oder ich möchte Gold abbauen in einem Bergwerk und da behaupten die Leute, nein, da sitzen Geister dort und da darf man nicht hin und da entstehen dann Krankheiten. Wenn diese Emotionen mal da sind, ja, dann hört sich jede Wissenschaft, jeder Bergbau, jede Nutzung der Natur auf. Und das hat die Heilige Schrift gebracht, dass wir genau unterscheiden können zwischen Gott und der Schöpfung. Die Schöpfung war einmal nicht und wird einmal nicht sein. Aber Gott war immer, er ist ewig. Später dann, also nicht im Buch Genesis, sondern später dann heißt es, Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen. Im Buch Genesis zeigt sich, dass Gott die Welt ordnet. Später ist dann auch diese Erkenntnis dazu gekommen, dass vorher nichts war und er aus dem Nichts die Welt geschaffen hat. Als 1961 der erste Mensch ins Weltall flog, das war ein Sowjetbürger, ein Russe, Juri Gagarin, da hat ihn nachher Khrushchev war das, glaube ich, ja. Khrushchev hat ihn gefragt, ob er den Gott gesehen hat. Natürlich hat Gagarin gesagt, natürlich habe ich nicht gesehen. Und die kommunistische Parteiwerbung, man möchte heute fast sagen Propaganda, hat diesen Ausdruck Gagarins verwendet und hat überall verkündet, Gagarin hat Gott nicht gesehen. Und dann gibt es eine Erzählung, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es wird so berichtet, dass der Sekretär von Papst Johannes dem 23. zu ihm gekommen ist, gesagt hat, Heiliger Vater, haben Sie gehört, was Gagarin gesagt hat, dass er zum Weltall zurückgekommen ist? Und sagt Papst Johannes, nein, weiß nicht. Ja, er hat gesagt, er hat Gott nicht gesehen. Und dann hat Johannes 23. geschmunzelt in seiner Art und gesagt, na, dann wäre er halt ausgestiegen. Was bedeutet das? Natürlich, er hat ihm nichts Böses gewünscht. Was ist, wenn er aussteigt? Er wird erstmal keine Luft bekommen. Aber wenn er jetzt angehängt ist mit allen Sauerstoffflaschen und alles Möglichen, Raumanzug, und er könnte rausschauen ins Weltall, dann würde er sehen, er ist wirklich ein kleines Pünktlein. Also die Überheblichkeit von uns Menschen würde ihm da ordentlich abgeräumt werden. Ich behaupte nicht, dass er ein überheblicher Mensch war. Es dürfte sogar ein religiöser Mensch gewesen sein, weil er mal bei einem Jugendparteikongress gefordert hat, man soll die Christus-Erlöser-Kirche in Moskau wieder aufbauen, die Stalin sprengen hat lassen. Das war die größte Kirche der russischen Orthodoxie. Aber er hätte gemerkt, dass ein kleines Pünktchen ist im riesigen Weltall und auch wenn er noch so wild fuchtelt in dem Vakuum, aus nichts wird nichts, sagt der gelernte Wiener. Er kann aus nichts nichts machen. Das heißt, wenn man die Frage stellt nach dem Ursprung von allem, kommt man automatisch auf Gott. Es geht gar nicht anders, weil aus nichts nichts wird. Das ist ein ganz klares Gesetz der Physik. Wir können Energie nicht erzeugen, wir können Energie nur umwandeln. Wir können aus Bewegungsenergie können wir Wärme machen oder aus Wärme können wir Bewegungsenergie machen, aber wir können nicht Energie zaubern. Und das sind Erkenntnisse, die halt aus diesem Weltraumflug leicht zu gewinnen sind. Gott hat die Welt aus nichts geschaffen und wir sind in dieser Welt nicht so wichtig, wie wir immer glauben, wenn uns Gott nicht die Wichtigkeit geben würde. Im Religionsbuch der 5. Klasse HS ist ein schönes Kapitel über das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft. Und da werden Zitate verschiedener Naturwissenschaftler gebracht, inwiefern sie eben die Existenz Gottes annehmen oder nicht. Und manche sind gläubig, manche sind nicht gläubig. Für die meisten ist es schwierig, Jesus Christus zu akzeptieren, als Menschwerdung. Interessanterweise, zum Beispiel Newton hat von der Schönheit der Schöpfung gesprochen, aber konnte nicht akzeptieren, dass Gott Mensch geworden ist. Und dann gibt es auch ganz andere, zum Beispiel Charles Monod. Er hat gesagt, das ist ein Biologe, berühmter Biologe, er hat gesagt, der Mensch ist wie ein musizierender Zigeuner am Rande des Universums und niemand interessiert sich für ihn. Was für ein schreckliches Menschenbild. Und in der Heiligen Schrift, er wird angesprochen von Gott. Seid fruchtbar, vermehrt euch, unterwerft euch die Welt, herrscht über die Welt. Ihr sollt sie bebauen und behüten. Also ein ganz anderes Menschenbild. Und das ist eigentlich der Punkt, warum wir Religion brauchen für unser Menschenbild. Die Naturwissenschaft ist völlig neutral. Da gibt es kein Gut und kein Böse. Nationalsozialisten, Kommunisten oder auch moderne Naturwissenschaftler haben einfach ihre Regeln. Da geht es nicht darum, ob das gut oder böse ist, sondern das, was machbar ist. Ich probiere, möglichst viel zu machen, zu machen, zu machen. Und dann kommt das Gewissen des Naturwissenschaftlers hinein. Wozu mache ich das? Welche Zwecke verfolge ich? Und welche Mittel verwende ich dafür? Und da brauchen wir dann ein System von Gut und Böse. Ethik nennt man das. Ich kann sehr empfehlen, wenn Sie sich überlegen, ob Sie Religion unterrichten wollen, gehen Sie Religion unterrichten. Sie bekommen die besten Fragen im Religionsunterricht. Die Kinder sind unglaublich kreativ, einem zu widersprechen. Das ist auch, also wenn man als Erwachsener reingeht. Oder auch einfach zu forschen mit einem. Und da ist ein Mädchen gewesen, mal in der 8. Klasse. Das war so die Vorzeige-Atheistin bei uns in der Klasse im Schottengymnasium. Und die hat mich gefragt, Bruder Sebastian, könnten Sie uns einmal eine Ethik ohne Religion präsentieren? Super. Da fällt mir jetzt nichts ein, aber ich überlege mal was. Und dann ist mir was eingefallen in der Früh beim Chorgebet und ich habe das präsentiert. Und in der nächsten Stunde gesagt, du, ich hätte schon eine Idee. Ich habe mir was überlegt und sie war ganz begeistert, dass ich mir was überlege für sie. Gesagt, ja, ich könnte zwei Ethiksysteme anbieten, die Ethik des Kommunismus und des Nationalsozialismus. Wähle daraus. Und ich war ganz baff und die Gläubigen haben geschmunzelt, die in der Klasse gesessen sind. Wir brauchen für eine vernünftige Ethik, brauchen wir die Religion. Und das ist die wichtige Bedeutung der Religion. Einstein hat das mal sehr schön formuliert, dass Wissenschaft ohne Religion blind wird und Religion ohne Wissenschaft fanatisch werden kann. Wir haben das leider, dieses Phänomen auch, wo Menschen sich völlig verschließen, nicht in das Fernrohr hineinschauen wollen und sagen, das ist alles Täuschung im Vorhinein. Mit dem ist ja Galileo Galilei konfrontiert gewesen. Die Leute, die die aristotelische Philosophie in der Astronomie verteidigt haben oder verfolgt haben, haben gesagt, nein, das Fernrohr, das du gebaut hast, das ist eine Täuschung, da schauen wir nicht rein. Die Kardinäle und der Papst haben reingeschaut, das war für sie interessant. Das war Anfang des 17. Jahrhunderts. Galileo Galilei hat bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Einerseits, dass die Sonne Flecken hat, also kein perfekter Körper. Es gibt ja diese Sonnenwinde und die Eruptionen da im Oberflächenbereich der Sonne. Das Zweite, er hat entdeckt, dass der Saturn Monde hat, also dass die um den Saturn kreisen und nicht um die Erde. Und das Dritte, dass die Venus Phasen hat, das heißt, dass sie sich um die Sonne dreht und nicht selbst leuchtend ist. Und das war eine bahnbrechende Erkenntnis mit seinem einfachen Fernrohr, das er sich gebastelt hat, das er sich perfektioniert hat. Venedig war berühmt für die Glasindustrie und er war Professor in Padua. Und war überhaupt keine Frage, dass Gläubige, Kardinäle, Bischöfe, andere Priester sich damit beschäftigt haben oder eingeschaut, wie man es Fernrohr. Aber die Naturphilosophen und die Aristoteliker nicht. Und das waren eigentlich dann die Feinde seiner Entdeckungen. Und sie haben es geschafft, dass sie ein paar wenig gebildete Priester gefunden haben, die gegen Galileo Galilei gepredigt haben. Und gesagt haben, ja, der hat nicht recht, der widerspricht der Heiligen Schrift. Er hat aber widersprochen dem Weltbild des Aristoteles, der im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Dieser Philosoph war für die katholische Theologie sehr wichtig, obwohl er heidnisch war, weil Thomas von Aquin mit seiner Hilfe die Eucharistie versucht hat zu begreifen. Mit den Begriffen, die dieser heidnische Philosoph geprägt hat, hat Thomas von Aquin zu zeigen versucht, was eine Hostie eigentlich ist, warum das das gewandelte Brot ist, warum das nicht anders ausschaut als das andere Brot, aber doch etwas anderes ist. Und Aristoteles war sozusagen der Universalgelehrte und man hat dann in der Naturphilosophie, also in dem Nachdenken von der Natur, ihn absolut gesetzt. Obwohl die Berechnungen schon sehr kompliziert geworden ist, wenn man gesehen hat, diese Sphären um die Erde herum, das funktioniert einfach nicht. Die Sterne, die müssen ja diese Sphären durchbrechen, dieses Glassphären. Man hat ein virtuelles System konstruiert, das unglaublich kompliziert war, aber den Aristotelikern gutes Geld eingebracht hat, weil sie unterrichten konnten. Und dann kommt der Galileo Galilei und sagt, das kann man viel einfacher rechnen, wenn man einfach die Hypothese nimmt, dass die Sonne im Zentrum steht und die anderen Planeten rundherum kreisen. Und da haben sie dann Priester gefunden, die sich da nicht so gut waren, hier drüber zu reden, und zwar eben in falscher Hinsicht. Sie haben nämlich gesagt, nein, in der Bibel steht, Gott ließ die Sonne stillstehen, im Buch Josua, also gekämpft hat gegen die angreifenden Bewohner des gelobten Landes bei der Landnahme, nachdem sie durch die Wüste gezogen waren. Gott ließ die Sonne stillstehen, das steht so schwarz auf weiß. Und mit diesem Argument haben sie Leute emotionalisiert. Und das hat das so auf die Spitze getrieben. Auch, es wurde auch ein Akt der Inquisition gefälscht, es wurde was dazu geschrieben, dass Galileo Galilei angeblich eine Bestimmung der Inquisition nicht eingehalten hätte, eine Verlautbarung. Und dann hat der Papst, der eigentlich ein guter Freund von Galileo Galilei war, die Geduld verloren und einen Schritt gesetzt, der für uns, glaube ich, auch eine Mahnung ist, gerade als Katholiken, gerade als Kirche. Er hat die Kompetenz der Kirche überschritten. Er hat nämlich gesagt, Galileo Galilei soll offen bekennen, im Büßergewand, dass es falsch ist zu behaupten, dass die Sonne im Zentrum ist. Er hat ja recht gehabt, die Sonne ist nicht im Zentrum unseres Universums und auch nicht unser Sonnensystem. Sie ist fast im Zentrum und dreht sich eigentlich auch um dieses Zentrum herum, nur da die Entfernung so groß ist zwischen Erde und Sonne, vernachlässigt man diesen kleinen Radius dieser Bewegung. Aber die Kirche hat als theologische Einrichtung nicht das Instrumentarium, um das festzustellen. Und das müssen wir uns heute auch überlegen bei naturwissenschaftlichen Fragen, dass wir als Gläubige nicht unsere Kompetenzen überschreiten. Als Naturwissenschaftler schon. Ist ja gut, wenn ein Arzt gläubig ist, wenn ein Chemiker gläubig ist. Das kann uns Besseres passieren. Aber das spricht dann als Naturwissenschaftler. Und zwar mit seinem Instrumentarium, mit seinen Thesen, Hypothesen. Und nicht mit Daten aus der, mit Schriften aus der Bibel.
Liebe Hörer von Radio Maria, wir sind in der Sendung Glaube und Wissenschaft, ein harmonisches Paar mit Pater Sebastian Hacker. Sie sind nun eingeladen, bei uns im Sendestudio anzurufen und Ihre Fragen an unseren Referenten zu stellen. Die Telefonnummer lautet 0720 578 578, außerhalb von Österreich 0043 720 578 578. Die Telefonnummer ins Sendestudio lautet 0720 578 578. Außerhalb von Österreich 0043 720 578 578. Vielen herzlichen Dank, Pater Sebastian Hacker. Ich bitte Sie nun um Ihre abschließenden Worte und Ihren priesterlichen Segen.
Galileo Galilei hat in dieser Diskussion einen wunderbaren Satz gesagt, der für uns heute auch 400 Jahre nach seinem Wirken sehr aussagekräftig ist. Die Intention des Heiligen Geistes ist es nicht, uns zu zeigen, wie sich die Himmel bewegen, sondern wie man in den Himmel kommt. Das heißt, Gott möchte uns in seine Gemeinschaft führen. Wir beschäftigen uns mit der Naturwissenschaft, wir beschäftigen uns mit der Welt, wie sie entstanden ist, wie sie sich entwickelt. Aber das Wesentliche ist, dass wir einen Sinn im Leben finden und zu Gott finden. Ich möchte gerne zitieren aus dem Katechismus, Nummer 2293. Wissenschaft und Technik sind wertvolle Mittel, wenn sie in den Dienst des Menschen gestellt werden und dessen ganzheitliche Entwicklung zum Wohl aller fördern. Sie sind jedoch nicht imstande, aus sich selbst heraus den Sinn des Daseins und des menschlichen Fortschritts anzugeben. Unsere Suche nach dem Sinn braucht das lebendige Gespräch mit Gott. Deshalb möchte ich Ihnen gerne den Segen erteilen im Auftrag der Kirche auf unserem Weg des Suchens, des Gottsuchens, so wie die Mönche Gott suchen in den verschiedenen Aspekten der Welt, in den Heiligen Schriften, in der Natur, in der Musik. Auf die Fürsprache des Heiligen Benedikt, des Heiligen Augustinus, des Heiligen Franziskus und aller Heiligen, vor allem der Gottesmutter Maria, segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Liebe Hörer von Radio Maria, das war die Sendung Glaube und Wissenschaft, ein harmonisches Paar mit Pater Sebastian Hacker. Sie finden diese Sendung in Kürze in unserer Radiothek auf radiomaria.at in der Rubrik Katechismus zum Nachhören und Herunterladen.
Musik.